Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 58. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen kostenlosen Test zu machen, finden Sie auf der Homepage von Directors Academy. Alle bisherigen Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal auch ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Es wird aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Unser Thema heute lautet Leadership im Aufsichtsrat, Eigentümer und Vorstand brauchen Führung. Ich wiederhole, Eigentümer und Vorstand brauchen Führung. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Susanne Oellinge. Herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen, Frau Dr. Oellinge?
Ja, danke schön. Schönen Nachmittag, Herr Ruther, und schönen Nachmittag Ihnen allen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in einem Podcast sind. Und ja, das Jahr hat hier in Österreich sehr turbulent begonnen und als Aufsichtsrätin für einige wesentliche Industriebetriebe und der größten Gesundheitseinrichtung Europas bin ich natürlich sehr interessiert, welche Rahmenbedingungen wir in Zukunft vorfinden. Aber ich glaube, das sollte ja heute kein politischer Podcast werden. Ich glaube, davon haben Sie in Deutschland gerade genug um die Ohren, sondern wohl einer, wie Wirtschaft und Unternehmen gedeihen in Zukunft.
Ja. Sie werden uns in Österreich die Linie vorgeben, was politisch angeht, was wir in Deutschland demnächst haben werden. Wer ist Frau Dr. Susanne Oellinge? Frau Dr. Susanne Oellinge ist kein Betriebswirt-Doktor, sondern sie ist ein medizinischer Doktor. Sie ist seit 2019 Gründerin und Geschäftsführerin der SHE Advisory, wo sie als Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Non-Executive Board Function und Executive Coach tätig ist. Zuvor war sie von 2013 bis 2018 CEO, beziehungsweise, wie es in Österreich heißt, Generaldirektorin der Kathrein Privatbank AG. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 1988 bei der ersten Bank in Österreich, wo sie bis 2012 in verschiedenen leitenden Positionen, darunter als Bereichsleiterin im Private Banking und Asset Management tätig war. Frau Oellinge besuchte von 1979 bis 1984 die Vienna Business School in Mödlingen, absolvierte anschließend das Magisterstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und später berufsbegleitend das Doktoratsstudium Gesundheitsmanagement an der St. Elisabeth University in Bratislava und der Donau-Universität in Krems. Darüber hinaus ist Frau Oellinge Certified Risk Manager and Certified Supervisory Expert. Ganz spannender Titel. Neben ihrer aktuellen Tätigkeit ist Frau Oellinge auch in zahlreichen Aufsichtsrats- und Stiftungsmandaten natürlich engagiert, darunter als Vorsitzende der Landesgesundheitsagentur Niederösterreich, stellvertretende Vorsitzenden bei der österreichischen Staatsholding ÖPAG und der Flughafen Wien AG. Sie ist zudem Lehrbeauftragte für Aufsichtsratsexpertise und Nachhaltigkeit und engagiert sich seit vielen Jahren als Expertin in diesen Bereichen. Bevor wir zum Thema kommen, Frau Dr. Oellinge, ich bin nicht so fit in der Szene in Österreich, aber ich meine, Sie waren seinerzeit 2013 die einzige Frau an der Spitze einer Großbank in Österreich. Haben Sie das Gefühl, dass das etwas in der Diversity-Diskussion in Österreich in der Zwischenzeit verändert hat?
Also ich denke, in der damaligen Zeit war ich meist allein auf weiter Flur, vor allem im Top-Management. Da haben Sie leider recht. Ich denke aber, es hat sich speziell in Österreich da einiges bewegt. Wir hatten natürlich einen gewissen Schub durch die Einführung der Quote im Non-Executive-Bereich, also im Aufsichtsrat, so wie Sie das auch haben. Das hat doch etwas weitergebracht und im Executive-Bereich, muss man ganz ehrlich sagen, der Zeitgeist hat da einiges bewegt. Heute ist es nicht nur in großen Unternehmen eine Pflicht, sondern auch mittleren Unternehmen verlangen Mitarbeitende und Mitarbeiter danach, dass Geschlechter divers besetzt wird. Derzeit fühlt sich so die zweite und dritte Führungsebene schon divers auf. Bis wir allerdings auf Vorstandslevel angekommen sind, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Und ich habe mir die deutschen Zahlen auch angeschaut. Also so viel besser ist es bei Ihnen leider auch nicht. Auch da funktioniert der Multiplikator Faktor 8 zwischen uns. Also da geht es auch nicht gut voran. Und ich denke aber, dass wir jetzt auf dem Weg sind, dass wir wirklich von unten in den Unternehmensgrößen her das schaffen können und schaffen werden.
Ja, ich meine, wir haben ja vor kurzem in Deutschland eine aktuelle Studie veröffentlicht zu dem Thema. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt nur die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, damit wir nicht erst in vielen, vielen späten Jahren das Ziel erreichen. Frau Dr. Höllinger, ehrenamtlich hatte ich gerade schon gesagt, engagieren Sie sich sehr, unter anderem auch im Club Alpha, ein Frauennetzwerk habe ich gelernt, Vienna Business Circle und natürlich bei Rotary etc. Wie wichtig ist Ihnen Networking für eine Führungskraft?
Also meiner Meinung nach ist Networking unabdingbar, um etwas zu bewegen. Da geht es jetzt nicht um Society-Dasein, sondern um es dient dazu, dass wir relevante Personen, und die sind ja meist auch Stakeholder für unsere Aufgabe, besser verstehen, dass wir sie kennen, dass wir ihre Positionen kennen und uns austauschen können. Und wir müssen sie oft überzeugen von Dingen und sie mit auf die Reise nehmen. Und umgekehrt interessiert uns ja auch sehr, was die Stakeholder und die Netzwerkpersonen über unsere Vorhaben denken. Also unabdingbar. Aus dem stillen Kämmerlein können wir nicht effizient ein Unternehmen führen.
Glauben Sie, dass Frauen anders networken als Männer?
Es ist natürlich jetzt eine Sichtfrage, aber aus Frauen.
Können Sie nur subjektiv beantworten als Frau?
Aus Frauensicht würde ich sagen, ja. Denn Frauen haben in der Regel weniger Zeit beim Networking, verzeihen Sie mir jetzt unter den männlichen Zuhörern, stundenlang irgendwo in Clubs zu sitzen oder beim Sport zu sein, sondern Frauen betreiben Networking ziemlich effizient, wohl auch aus Vereinbarkeits- und Zeitgründen. Und daher findet das ein bisschen anders statt, weil wenn wir zum Beispiel im Club Alpha oder bei Rotary sind, dann nützen wir diese Zeit wirklich, um uns auszutauschen. Und das muss auch in kurzer Zeit gelingen, denn das Leben hat so viele Facetten.
Wir müssen uns separat mal unterhalten darüber, über den Sinn und den Nutzen von im Club länger sitzen. Dass Sie das nochmal verstehen in Ruhe. Aber kommen wir lieber zu unserem Thema.
Ich finde das nicht richtig, diese Zeit.
Kommen wir zu unserem Thema. Fangen wir mal ganz primitiv an. Was ist denn der Unterschied zwischen Management und Leadership? Wie definieren Sie Führung, Frau Dr. Höllinger? Was ist der Unterschied zu Management?
Ich denke, wir können das so probieren. Leadership findet in der Regel unabhängig von hierarchischen Positionen statt. Management wird meistens durch Kästchen im Organigramm definiert. Ich finde, im Idealfall finden sich im Management auch Top-Leadership-Qualitäten. So soll es sein.
Ja, ich meine, und das ist eine ganz wichtige Aussage, Leadership kann auch im Kindergarten stattfinden. Absolut. Oder in einer kirchlichen Organisation oder in sonstigen Lebensbereichen. Es hängt A, nicht von der Betriebswirtschaft ab und B, nicht von hierarchischen Positionen.
Genau, das ist
der Neuerdings Punkt. Reden wir ja immer gerne von sogenannter Good Leadership. Und irgendjemand hat mal was Schlaues gesagt, das war der Herr Leisinger. Zu Good Leadership gehört der Wille und die Fähigkeit, sich mit anderen Auffassungen und Sichtweisen zu befassen. Frau Dr. Höllinger, wie würden Sie Good Leadership definieren?
Den Teil, den Sie jetzt als Beispiel genannt haben, der fällt unter jene Zuschreibung, und ich nenne es jetzt mal Mainstream, weil sie schon oft auch publiziert wurden, da fallen dann Wörter zu Good Leadership wie Enabling, Respekt, Agilität, meist wird Teamwork, gute Kommunikation als unabdingbar gesehen. Das zahlt alles auf Ihre Begriffe ein, die Sie als erstes Beispiel genannt haben. Ich glaube allerdings, dass bei Good Leadership auch die harten Zuschreibungen an Führen unbedingt dazugehören, wie Visionen entwickeln, Mut und Handlungsfähigkeit fördern und ermöglichen, Verantwortung übernehmen, entscheiden, sichere Rahmenbedingungen geben. Eigentlich alles Attribute, die man der klassischen Führung zurechnet. Aber ich glaube, Führen ist kein leichter Job, und so Good Leadership gehören auch diese ganz, ganz klassischen Führungsaufgaben dazu.
Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, an der Stelle machen wir immer unsere Interaktion mit Ihnen. Ich frage Sie, was Sie antworten. Und wir können dann aus dem linken Auge in den Kommentarspalten sehen, was so Ihre Meinung ist. Die Frage heute ist relativ einfach. Welche Farbe hat Führung? Ich wiederhole, welche Farbe hat Führung? Bitte antworten Sie kurz, im Prinzip nur mit einem Wort, 4321 und den Sendeknopf drücken, und wir können mit dem linken Auge sehen, welche Farbe Führung hat. Frau Dr. Höllinger, ich muss Sie natürlich auch fragen, das hängt mit dem Thema Synästhesie zusammen oder Synästhesie. Das heißt, es gibt Menschen, die können Dingen und Situationen Farben zuweisen. Das heißt, wenn sie Buchstaben oder Zahlen sehen oder wenn sie Geschmäcker empfinden, wenn sie Musik hören, dann sehen diese Menschen Farben. Das sind allerdings nur 1-4% der Bevölkerung. Wahrscheinlich gehören sie auch nicht dazu. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Aber trotzdem Ihnen natürlich auch die Frage, welche Farbe steht für Sie am besten für
Also fast eine zweifelsfreie Antwort. Ganz klar, rot. Sichtbar, kraftvoll, lebendig, mutig, rot. Ich hoffe, ich stehe da nicht allein da im Netz.
Nein, ich habe vor 2 Wochen bei LinkedIn eine Umfrage gestartet, und da haben sie ungefähr 100 Menschen beteiligt, und fast 50% haben Rot als die Farbe für Führung identifiziert. Aber wie Sie sagen, es ist individuell unterschiedlich, und es ist einfach nur, ich finde das eine spannende Frage, um über dieses Thema zu diskutieren. Aber jetzt sind wir bei unserem Thema Leadership im Aufsichtsrat. Eigentümer und Vorstand brauchen Führung. Und jetzt wiederhole ich nochmal meine Frage, aber im Kontext zusammen mit Aufsichtsrat. Was verstehen Sie unter Leadership-Führung im Kontext eines Aufsichtsrates?
Ja, wir haben ja eine ganz klare Aufgabentrennung in operativ und non-operativ zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Und da könnte man ja glauben, dass der Aufsichtsrat von Leadership gar nicht betroffen ist. Aber wenn wir an unsere wichtigsten Aufgaben denken, geht ja praktisch alles, was wichtig, kostspielig und vor allem strategisch ist, durch den Aufsichtsrat. Und dann ist eigentlich völlig logisch und ganz, ganz klar, dass wir schnell beim Thema Leadership im Aufsichtsrat sind. Wo findet das statt? Also erstmal sind ja wir im Aufsichtsrat die Gesprächspartner des Vorstands auf Augenhöhe. Damit gibt sich ja schon von selbst, wenn wir von Augenhöhe sprechen, dass wir dieselben Management Capabilities haben wie der Vorstand. Denn wir entscheiden gemeinsam mit dem Vorstand über die wichtigsten Dinge, die zu tun sind. Und vor allem noch viel, viel gravierender, wir sind die Entscheider der Unternehmensstrategie. Wohl der Vorstand arbeitet, wir mit dem Vorstand gemeinsam, aber Ende des Tages gibt es eine Entscheidung im Aufsichtsrat. Und jetzt wissen wir alle, die hier in dem Chat sitzen, dass ein Aufsichtsrat keine homogene Masse ist. Und da vor allem bei einer Strategieänderung eine gemeinsame Meinung, eine gemeinsame Entscheidung durchzubringen, das können Sie wahrscheinlich aus Erfahrung und ich auch als manchmal auch leidvolle Erfahrung sagen, da braucht es eine große Portion von Leadership, um das zu veranstalten. Und ganz, ganz oben steht ja für uns das Wohl des Unternehmens, und wer da kein Leadership zeigt, wird da nicht hinkommen.
Ja. Und das ist im Prinzip so, wie Sie vorhin gesagt haben. Wir haben unterschiedliche Farben für Führung, also haben wir auch in Gremien unterschiedliche Meinungen. Und um dort zu einer Entscheidung zu kommen, die möglichst noch im Wohle und im Interesse des Unternehmens ist, braucht es eindeutig Leadership, und dies dann hoffentlich nicht nur beim Aufsichtsratsvorsitzenden oder bei der Aufsichtsratsvorsitzenden vorhanden, um das nach vorne zu bringen. Aber lassen Sie uns doch mal den Begriff noch etwas weiter schärfen. Wie unterscheidet sich Aufsichtsratsleadership von Vorstandsleadership im operativen Management?
Also beim Vorstand ist es ja ganz klar. Wir hingegen arbeiten ja ausschließlich strategisch und genehmigend. Das ist ein Unterschied. Da haben wir ja schon mal die erste große Sache. Das heißt, das Leadership, das nach innen Unternehmern über die Führungskräfte und in der Unternehmensführung ist, ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Das Tagesgeschäft macht die Geschäftsführung. Wir hingegen haben weitaus mehr Interessen zu vertreten. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen in Richtung unseres Titels. Denn unsere Core-Aufgabe, und so sehe ich das als Gremium, denn nochmal, der Aufsichtsrat ist ja keine Person, das ist nicht der Vorsitzende, das ist auch nicht das einzelne Mitglied, sondern der Aufsichtsrat ist das Organ. Das heißt, da muss ich alle mitnehmen und alle zahlen auf das ein. Ja? Und der Aufsichtsrat muss zum Wohl des Unternehmens die Interessen des Managements und möglicherweise auch die nicht immer vorteilhaften, manchmal sogar schädlichen Interessen des Eigentümers im Auge haben und muss das Unternehmen davor schützen. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn daher brauchen wir Leadership in beide Richtungen. Das Management zu überzeugen, was ist zu tun, und auch das Unternehmen davor zu schützen, aber auch den Eigentümer. Und das ist wirklich eine spannende Sache, und darum habe ich auch zugesagt für den heutigen Podcast, weil diese Frage ist für mich wirklich einer der wichtigsten und spannendsten in der Aufsichtsratstätigkeit.
Wir werden das Thema nachher nochmal vertiefen, dieser sogenannten möglicherweise schädlichen Eigentümerinteressen. Aber ich würde gern vorher nochmal zurückzukommen auf das einzelne Aufsichtsratsmitglied, weil nicht nur der Aufsichtsratsvorsitz gefordert ist.
Genau.
Wir reden immer davon, dass die Anforderungen und Herausforderungen an die Aufsichtsräte permanent sich erhöhen, stark sich wandeln, bla und blub. Aber was ist es bedeutet das im Bereich bei der Führung? Wir reden immer gerne vom alten, früheren Leadership, Old School, und sprechen immer gerne vom modernen, neuen Leadership. Aber die Frage ist ja, wo ist denn da der Unterschied? Und vor allen Dingen für das einzelne Aufsichtsratsmitglied, welche spezifischen Leadership-Kompetenzen braucht denn so ein Aufsichtsratsmitglied, um all diese neuen Erwartungen zu erfüllen?
Um ehrlich zu sagen, das ist ein großes Bündel an Erwartungen. Und nun sind wir ja auch alle Menschen in diesen Aufsichtsräten und keine Wunderwutzis. Aber die notwendigen Kompetenzen, die auf uns zukommen, wenn wir in einem Aufsichtsrat sitzen, und viele Zuhörer werden da wahrscheinlich jetzt ein bisschen nicken bei sich selbst, die haben sich unendlich verbreitet. Wir brauchen Führungserfahrung, und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Sie in den Aufsichtsrat sind oder gehen, eine eigene Führungserfahrung wesentlich ist. Strategisches Denken, no way geht dabei vorbei. Mut für Diskussionen, Mut für unliebsame Entscheidungen, Branchenerfahrung. Bei den genehmigungspflichtigen Geschäften sollten zumindest einige im Gremium ganz klares Detailwissen zu diesen genehmigungspflichtigen Geschäften haben. Das müssen nicht alle sein. Hier kann man auch mit Aufgabenerteilung arbeiten. Sie müssen im Konfliktmanagement top sein. Es wird auch gestritten, es wird auch gezerrt im Aufsichtsrat. Vor allem der Vorsitzende und die Ausschussvorsitzenden brauchen Führungskompetenz, ihr Gremium zusammenzuhalten, zu unterstützen, dass man zu einer Meinung kommt. Und sie wissen, jede Meinung auch im Ausschuss muss ja am Ende von allen Aufsichtsratsmitgliedern bestätigt werden. Bilanz-Know-how, Kapitalmarktwissen, all das muss da sein. Ja, da kann man dann schon fast von Wunderwuzi sprechen. Aber wie Sie merken in meiner Aufzählung, bin ich ein großer Verfechter an generalisiertem Wissen im Aufsichtsrat und Beiholung von externen Spezialisten für ganz spezielle Fragen. Denn ich muss Ihnen sagen, einen Aufsichtsrat zu führen, in der hauptsächlich aus Spezialisten besteht, in engen Bereichen, ist sehr, sehr schwierig. Denn jedes Mitglied im Aufsichtsrat muss über alle Fragen entscheiden. Man kann dann nicht sagen, ich bin dann nur der KI-Spezialist, daher kann ich leider
Bilanzbesprechungen nicht sagen. Ja, genau. Das ist ja auch eine interessante Diskussion, die wir im Moment haben, weil auf der einen Seite werden diese Experten gefordert in die Gremien hinein. Auf der anderen Seite kann eine Summe von Experten kein gutes Team sein. Das ist, wenn man das mit Fußball vergleichen würde oder sonstigen Mannschaftssportarten, Handball, haben wir gerade die Weltmeisterschaft, da merkt man, dass das nicht funktioniert. Mir gefällt der Begriff so gut mit Wunderwuzis, weil das ist meiner Meinung nach schon ein guter Ausgangspunkt, dass man nach Wunderwuzis sucht und weniger nach Experten. Und was mir auch gut gefällt, ist Innovation, kreativ sein, Fragen stellen, keine verbotenen Fragen. Ich hatte gerade vor wenigen Tagen publiziert zum Thema den Aufsichtsrat als Kreativwerkstatt, etwas, was sicher in der Zukunft verstärkt angewendet wird, um all das zu überwinden, was da ist. Das heißt aber auch wiederum, dass die traditionelle Rolle des Aufsichtsrats als Kontrollgremium ein bisschen, glaube ich, nach hinten gestellt wird und uns wir mehr darum kümmern, was Sie vorhin gesagt hatten, Strategie, Zukunft, das heißt strategische Führungsrolle. Und da vielleicht nochmal meine konkrete Frage, wie hat sich denn diese Rolle Ihrer Meinung nach bisher entwickelt? Sind wir da schon am richtigen Punkt oder müssen wir uns weiterentwickeln? Und welche konkreten Führungsaspekte stehen dabei im Vordergrund?
Eine sehr wichtige Frage, die Sie da in den Raum werfen. Denn die klassischen Aufgaben des Aufsichtsrats sind ja wohl drei. Und ich sage es jetzt bewusst einmal ohne Präferenz. Das ist zu sorgen, dass die richtige Strategie im Unternehmen ist, zu sorgen, dass das richtige Management im Unternehmen ist und Erfüllung der Kontrollaufgaben. Das sind unsere drei wichtigsten Aufgaben. Was hat sich verändert? Welche steht im Vordergrund? Für mich ganz klar in dem wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns befinden, in dem gerade Umbruch von vielen Dingen, die sich verändert haben, die unsere Grundlage sind, heißt Nummer eins, Strategieumbau und Neuentwicklung aufgrund disruptiver Geschäftsmodelle. Das steht für mich heute als Nummer eins Position. Und wenn Sie jetzt klassisch an den alten Aufsichtsrat denken, dann war das wohl das Stiefkind der drei Aufgaben, die ich anfangs erwähnt habe. Und die zweite Aufgabe, die extrem wichtig ist und die vieles von den Leadership-Qualitäten braucht, die wir vorher aufgezählt haben, ist der Mut zur Bestellung, aber auch Abberufung der Führungsmannschaft. Ich habe im Aufsichtsrat ein unglaublich starkes Mittel, nämlich dafür zu sorgen, wer dieses Unternehmen führt. Und wer das Unternehmen führt, kann möglicherweise mit den neuen Richtungen, in die das Unternehmen strategisch geht, nicht zusammenpassen. Aber dann muss ich auch den Mut haben und die Überzeugungsfähigkeit und das Leadership, dass ich mir den richtigen Vorstand suche, den richtigen unterstütze. Und wenn er nicht da ist, dafür sorgen, dass ein richtiger und besserer für die neue Strategie kommt. Also ich glaube, das sind wirklich sehr herausfordernde neue Schwerpunkte des Aufsichtsrates.
Ja, kann ich nur unterstreichen, ja. Das eine ist ein Instrument, ist eine Waffe, Bestellung und Abberufung. Damit kann ich sehr viel bewirken, habe aber allerdings auch Verantwortung, dass ich die richtigen Köpfe berufe in das Team hinein. Und Strategie ist das Oberste, was da ist. Aber jetzt müssen wir auf die widerstrebenden Eigentümerinteressen kommen. Es hat schon jemand im Chat geschrieben, ich glaube, ich bin im falschen Film. Es gibt kein eigenständiges Unternehmenswohl, losgelöst von den Eigentümerinteressen. Da müssen wir ihm jetzt klar machen, dass er nicht im falschen Film ist, sondern dass das Realität ist. Das heißt, Frau Dr. Höllinger, wir haben gesagt, Eigentümer und Vorstand brauchen Führung in beide Richtungen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Erwartungen an den Aufsichtsrat und das führt zwangsläufig zu Spannungen. Und jetzt müssen Sie einfach mal ausführen, wieso braucht der Eigentümer Führung und wie soll dies konkret aussehen?
Ich beginne ein ganz einfaches Beispiel, wo das sehr plakativ wird. Wir haben in letzter Zeit sowohl in Deutschland als auch Österreich Beispiele gesehen, wo der Eigentümer möglicherweise durch ganz konkrete Handlungen oder Unterlassungen ein Unternehmen gefährdet oder gar zu Fall gebracht hat. Und wissen Sie, was dann meist die erste Frage ist? Was hat der Aufsichtsrat eigentlich gemacht? Wo war der eigentlich? Und auch im öffentlichen Bereich ist es sehr, sehr wichtig, den Eigentümer als Aufsichtsrat, und ich nenne jetzt ein Wort, was vielleicht manchmal ein bisschen polarisiert, aber auch den Aufsichtsrat zu führen und zu beraten. Vor allem, wenn man erkennt, dass gewollte Entscheidungen, die als Aufsichtsrat vom Eigentümer herangetragen werden, definitiv nicht zum Wohl des Unternehmens sind. Und das sind nicht immer nur die ganz großen Sachen, das können auch die kleineren Sachen sein. Und eine ganz wichtige und oft unterschätzte Entscheidung, auch oft als Angst vor Abberufung oder aus, ich nenne es ein altmodisches Wort, Obrigkeitshörigkeit, stellt sich dann der Aufsichtsrat nicht dagegen und bietet auch dem Eigentümer Parole. Und meiner Meinung nach ist es ein großes Problem für beide Seiten. Es ist nicht zum Wohl des Unternehmens und der Eigentümer wünscht sich vielleicht manchmal etwas, wo er gar nicht weiß, was er sich da wünscht. Und daher ist das ganz, ganz entscheidend.
Ja, und das ist nicht nur beim Stichwort Benko so der Fall, sondern wir haben gerade auch in den öffentlichen Unternehmen, wie Sie das genau sagen, wo wir das Unternehmensinteresse ganz stark gegenüber dem Eigentümer, sprich der Politik, verteidigen müssen und demzufolge der Eigentümer, das heißt die Politik auch die entsprechende.
Ganz entscheidend. Und da gibt es natürliche Gegensätze und diese Rolle, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, da muss der Aufsichtsrat als Gremium in der Lage sein, Parole bieten zu können. Und da braucht es alles, was unter Good Leadership, was eigentlich operativ zugeschrieben wird, braucht es dann ganz schnell 1:1 für das Aufsichtsratsgremium.
Parole bieten ist das eine, auf der anderen Seite, Eigentümer ist Eigentümer. Ich habe immer gesagt, ein Familienunternehmer, der 30 Jahre lang erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut hat, hat auch das Recht, es erfolgreich kaputt zu machen. Es ist das eins. Die Frage ist natürlich, in welcher Corporate Governance das stattfindet.
Genau.
Das heißt, wie Sie es gesagt haben, der Aufsichtsrat muss strategisch führen, ohne in das Tagesgeschäft einzugreifen. Aber es gibt ja auch Grenzen dieser notwendigen strategischen Einflussnahme, sowohl zum Eigentümer als Richtung Vorstand. Das ist dieses Stichwort operative Zurückhaltung. Also konkret die Frage, wo sehen Sie die Grenzen einer strategischen Einflussnahme?
Ich formuliere scharf. Meiner Meinung nach ist bei der strategischen, bei der strategischen Einflussnahme des Aufsichtsrates gibt es keine Grenzen. Per Definition nicht. Denn Strategie ist immer ein Dialog zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Und damit muss ich mich und darf ich mich da nicht zurückhalten. Es ist ohne dies eine Sache, die gemeinsam entschieden wird. Denn der Vorschlag und die Diskussion findet ja immer mit beiden statt. Ich würde gar nichts davon halten, wenn der Aufsichtsrat die Strategie macht. Davon halte ich gar nichts. Sondern der Vorstand kommt mal mit dem Vorschlag der Strategie und dann findet sozusagen der Lackmustest mit dem Aufsichtsrat als Sparringpartner statt und dann wird es beschlossen. Aber Einflussnahme strategische, ja selbstverständlich durch den Aufsichtsrat im Dialog mit der Geschäftsführung.
Ja, das erfordert natürlich eine ganz starke Unabhängigkeit. Neben der Vertrauen und der Transparenz zwischen den Partnern, also Eigentümer und Aufsichtsrat oder Aufsichtsrat und Vorstand, weil wenn ich nicht unabhängig bin und im Aufsichtsrat von Wirecard sitze oder im Aufsichtsrat von Benko, findet so ein Dialog vielleicht nicht auf Augenhöhe statt. Ja. Deswegen meine Frage, wie gelingt denn so ein Dialog mit Vertrauen und Transparenz, ohne die eigene Unabhängigkeit zu gefährden?
Ja, also alles, was wir vorher eben gesagt haben, zahlt auf diese Frage ein. Entscheidend ist ein transparenter Austausch in beide Richtungen, nämlich zum Vorstand und zum Eigentümer. Und zwar in gleichermaßen. Es gibt Aufsichtsräte, da spricht der Vorsitzende ausschließlich mit dem Vorstand. Wenig geht schon ins Gremium. Und mit dem Eigentümer finden ganz selten Gespräche statt. Ganz, ganz schlecht, weil dann wird das nicht gelingen. Ich versuche auch persönlich, diese Zeit in beide Richtungen gleichzuhalten. Das heißt, monatliche Showfixe, wenn ich in der Rolle des Vorsitzenden, der Vorsitzenden bin, sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit dem Eigentümer. Und dann ist es praktisch unmöglich, dass sie hier nicht erstens die kritischen Themen mitkriegen, und zweitens einmal einen transparenten Austausch haben. Und Abhängigkeit ist ja durch ganz andere Dinge definiert. Abhängigkeit im Sinne des Aktiengesetzes, sowohl bei Ihnen als bei uns, heißt, ich mache wesentliche Geschäfte mit dem Vorstand, ich bin schon 20 Jahre im Aufsichtsrat und daher nicht mehr unabhängig. Also das ist eine ganz andere Definition. Ich glaube, wir sollten uns davor nicht fürchten im Aufsichtsrat. Das ist unsere Aufgabe. Nicht nur, das können wir nicht oder sollten wir gar nicht nachfragen. Stimmt nicht. Wir haben einen großen Maßstab zum Wohl des Unternehmens und da müssen wir verstehen, was der Eigentümer will. Auch ihn müssen wir beraten und wir müssen verstehen, in welche Richtung der Vorstand geht. Und wenn ich das transparent führe über mein ganzes Gremium, dann gelingt das aus meiner Sicht mit guten Chancen.
Wenn es sich nicht um eine Publikumsgesellschaft handelt oder Mehrheitsgesellschaften haben, wo sie nicht den Minderheitsgesellschaften haben, wo sie nicht den Kopf haben, mit dem sie drüber sprechen können. Die Anzahl der Vorstände ist immer übersichtlich. Die ist in der Regel kleiner als die Anzahl der Aufsichtsräte. Aber bei den Eigentümern kann es natürlich sehr, sehr schwierig sein. Aber ich gebe Ihnen recht, man muss es versuchen. Und da gibt es die unterschiedlichen Wege. Lassen Sie uns mal zurückzukommen aufs Gremium insgesamt, weil es ist ja nicht alles die Aufgabe des Vorsitz. Die Zusammensetzung des Gremiums beeinflusst ganz wesentlich die Entscheidungsfindung und das Führungsverhalten des Gremiums.
So ist es.
Über Diversität und etc. ist schon viel gesprochen worden als weitere Rolle. Aber mich interessiert eigentlich immer, wenn wir sagen, die Zusammensetzung ist das A und O für den Erfolg und für die Effizienz, wer ist eigentlich für die Zusammensetzung im Aufsichtsrat verantwortlich? Mhm. Wer mixt denn diese Persönlichkeiten zu einem erfolgreichen Team? Mhm.
Sehr wichtige Aufgabe. Also de jure ist laut Aktiengesetz bei Ihnen wie bei uns der Aufsichtsratsvorsitzende im Rahmen der Selbstorganisation für die Auswahl verantwortlich. Wie macht er das? Er hat in der Regel, gibt es ein Nominierungskomitee, einen Nominierungsausschuss, dessen Vorsitz in der Regel auch der oder die Aufsichtsratsvorsitzende haben. Und dieses Nominierungskomitee bildet einmal einen Great Mix ab. Das heißt, was haben wir denn alles schon im Aufsichtsrat? Ich nenne es immer das Portfolio der Aufsichtsratsmitglieder und beginnt mit der Auswahl und der Suche nach den Missing Links im richtigen Portfolio. Das ist die Jure eine Aufgabe, die aus dem Aufsichtsrat selbst erfolgen hat, in Federführung des Vorsitzenden mit seinem Nominierungskomitee. Selbstverständlich wissen wir, dass die Wahl des Vorschlages dann von den Eigentümern getroffen wird, von der Haupt- oder Gesellschafterversammlung oder Generalversammlung. Die wählen dann tatsächlich das Mitglied, aber auf Vorschlag des Aufsichtsrates. Abhängige oder beziehungsweise Aufsichtsräte natürlich ausgenommen. Aber es gilt auch da, wir müssen den Eigentümer auch hier beraten. Auch eine wichtige Aufgabe. Denn oft kommt es de facto natürlich so vor, dass der Eigentümer mit Vorschlägen kommt für den Aufsichtsrat und sagt, der wäre geeignet oder schau dir auch den an und den an. Und wenn Sie eine gute Aufsichtsratspolitik machen, dann haben Sie Ihr Portfolio schon im Auge und sagen, okay, uns fehlt eigentlich im Aufsichtsrat jetzt ein guter Wirtschaftsprüfer, ein guter Jurist, ein Nachhaltigkeitsspezialist oder was auch immer. Und mit diesen Anforderungen gehen Sie auch schon zum Eigentümer und schauen in Ihren Gremien. Und in großen Aufsichtsräten empfehle ich ohne dies immer die Einschaltung eines Headhunters, denn die Nachvollziehbarkeit, die Transparenz und die Fairness bei dieser Auswahl sollte unbedingt dokumentiert werden. Daher lohnt es sich immer, einen Headhunter einzuschalten und ja. Die Kriterien der Suche, die kommen vom Aufsichtsrat. Ja. Der weiß am besten, was fehlt.
Das heißt, der Vorsitz ist die zentrale Führungsrolle, die dafür zuständig ist, ja. Hat die besondere Verantwortung und muss den Austausch mit Eigentümern und Vorständen suchen. Lassen Sie uns nochmal es zugespitzt formulieren. Wie würden Sie dann die besondere Führungsrolle eines Aufsichtsratsvorsitz männlich oder weiblich definieren?
Jetzt schlage ich Sie mit eigenen Waffen. Rot, sichtbar, kraftvoll, lebendig und mutig. Eine Führungsaufgabe.
Also rote Vorsitzende vor. Das hört sich gut an. Jetzt reden wir zum großen Teil immer von den Normalzuständen und Normalsituationen, haben aber lernen müssen in der letzten Zeit, dass es eigentlich fast gar keine Normalzustände mehr gibt. Das heißt, sehr, sehr viele Unternehmen befinden sich in Krisensituationen. Und das wissen wir auch. Schönwetterkapitäne unterscheiden sich von Schlechtwetterkapitänen. Das heißt, Krisensituationen verlangen oftmals besondere Führungsqualitäten, auch im Aufsichtsrat. Und wie würden Sie eine solche Führungsrolle im Vergleich zu einer Normalzeit in Krisenzeiten formulieren?
Ich bringe Ihnen ein paar Beispiele, was zu tun ist. Und das macht das, glaube ich, ziemlich klar, wie meine Meinung dazu ist. Enge Abstimmungen, wöchentliche Telefonate zusätzlich zu den Monatsschufixen, Bestandsprognosen einfordern, Cashflow-Rechnungen, verkürzte Berichtsperioden bei den Finanzen, allenfalls nicht scheuen, externe Berater hinzuzuziehen, sich den Blick von außen mit dem gesamten Aufsichtsratsgremium zu schärfen und zu formulieren, überlegen und erkennen, ob der Vorstand weitere Hilfe braucht, erkennen, ob der Vorstand überhaupt noch Herr der Lage ist und ganz wichtig auch in dieser Situation Unterstützung beim Eigentümer finden. Es ist wichtig in dieser Situation Fragen zu stellen, den Aufruf zur Neuorientierung zu geben und zur Reorganisation. Das sind alles ganz wichtige Sachen. Und jetzt gebe ich so einen wichtigen Verhaltenskodex für uns in so einer Situation. Wir wirken in der Krise im Aufsichtsrat nach innen. Ich halte persönlich gar nichts davon, dass berufene Aufsichtsratsvorsitzende oder Aufsichtsratsmitglieder gar sich in Krisensituationen öffentlich zum Unternehmen äußern, dass sie Stellungnahmen abgeben, dass sie Interviews geben. Da geht es jetzt gar nicht um Geheimnisverrat sozusagen, sondern überhaupt ihre Meinung darüber darzustellen. Ganz, ganz wichtig. Das Aufsichtsratsgremium und der Vorsitzende wirkt nach innen und unterstützt die Geschäftsführung. Sprechen drüber muss der Vorstand. Möglicherweise meldet sich der Eigentümer zu Wort. Und da passieren doch oft die abenteuerlichsten Sachen, wenn man sich anschaut, wie das Krisenmanagement dann in Unternehmen wirklich abläuft.
Ganz ja, das ist ein wichtiger Punkt, insbesondere bei öffentlichen Unternehmen mit den starken politischen Einflüssen, wird ja die Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder doch manchmal doch ganz gewaltig missbraucht oder auch gar nicht eingehalten. Aber kommen wir zurück zu dem, was Sie gesagt haben, wie Sie die besondere Rolle in der Krise formuliert haben. Ich glaube, man kann das zusammenfassen mit Intensität. Das ist eine ganz intensive Führung in beide Richtungen, um auch unterschiedliche Eigentümerinteressen mit dem Unternehmensinteresse abzuwenden. Und nochmal für den Einwand von vorhin, für unsere deutschen Freunde, alle, die da Zweifel haben, dass da Unterschiede sind, gucken Sie sich mal die Entwicklung vom Staruk an, der neuen Gesetzgebung in Deutschland, und die Entwicklung bei Warta zum Beispiel, wo das Unternehmensinteresse aufrechterhalten wird, völligen Lasten der Eigentümerinteressen, sprich die Eigentümer verlieren alles, damit das Unternehmen bestehen bleibt. So, enge, intensive Kommunikation, enge, intensive Führung in der Krise. Jetzt habe ich natürlich, obwohl ich mir meine Mühe gebe, ich bin intensiv, ich kommuniziere in alle Richtungen, ich versuche es allen lieb und nett zu machen. Ich bin ein Wunderwutzi, das gefällt mir so gut, dieses Wort. Wobei ich gar nicht weiß, Frau Dr. Höllinger, ob man das gendern kann, Wunderwutzi, aber das ist auch wieder eine Sache. Aber mein Punkt an der Stelle ist ein ganz anderer. Durch diese Intensität und durch diese unterschiedlichen Interessen gibt es natürlich Konflikte von allen Ecken und aus allen Richtungen.
Absolut.
Nicht nur der klassische Interessenskonflikt eines Aufsichtsratsmitgliedes mit sonstigen Dingen. Nein. So, und jetzt meine Frage natürlich, wie sollten Aufsichtsräte mit solchen möglichen Konflikten oder Interessenskonflikten umgehen? Und gibt es da irgendetwas, was uns da helfen kann?
Mhm. Puh, ja, Sie haben recht. Und ich habe vorher gesagt, so lapidar, es wird gestritten, es werden andere Interessen eingebracht. Ich sitze oft auch zwischen der Schnittstelle, zwischen Politik und Wirtschaft mit meinen Mandaten. Eine sehr praxisrelevante Frage. Der Corporate Governance Codex aus meiner Sicht ist, wie formuliere ich es, die Minimalausstattung für unser Handeln. Ja? Das heißt, das, was da drinnen steht, ist unsere Handlungsgrundlage. Es ist für mich selbstverständlich, es ist unsere Leitlinie, aber es gibt keine Anleitung für die Krise. Das heißt, da bleiben wir schon einmal alleine stehen, wie es da weitergeht, wenn nicht Normalbetrieb ist. Und ich wiederhole mich, Krisen und Probleme zu identifizieren ist, wenn ich eine laufende, enge, gute Aufsichtsratsarbeit mache, kein Problem. Denn wenn ich monatliche Showfixes mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand habe und mit dem Eigentümer, glauben Sie mir, dann weiß ich sehr rasch, wenn Probleme auftreten. Wenn ich natürlich nur einmal im Quartal eine Sitzung mache, dann kann es ganz, ganz böse Überraschungen geben. Oder den Eigentümer gar nicht sehe oder unglaublich. Ja? Also gibt es alles. Das heißt, diese Arbeit, von der wir beide sprechen, von der verantwortungsvollen Aufsichtsratarbeit, die hilft mir mal, das schnell herauszufinden. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie ist denn das eigentlich mit meiner Unabhängigkeit, Interessenskonflikte und so weiter? Also ich persönlich sehe das in keinster Weise gefährdet, meine Unabhängigkeit in so einer Situation. Warum? Ich bitte uns noch einmal, das ist keine Lehrbuchfloskel. Wir haben im Aufsichtsrat nur einen einzigen Auftraggeber. Und der wird in der Business Judgment Rule, by the way, wenn es zu Anfechtungen gehen und es kommt, genau geprüft. Und dieser Auftraggeber ist das Wohl des Unternehmens. Dazu muss ich mit allen Stakeholdern kommunizieren. Ich muss aufdecken, wenn wir der Meinung sind, wir kommen in die Krise, und ich muss alle Interessen kennen und abwägen. Also, kein Angriff auf die Unabhängigkeit. Ich muss mutig sein. Die Business Judgment Rule sagt ganz klar, ist auch im Aktiengesetz geregelt, beweise mir, dass du alle möglichen Infos eingeholt hast, alle möglichen Gespräche, intern und extern, dass du jene Berater geholt hast, die es braucht. Und wenn du das alles getan hast, bist du im Safe Haven. Und wenn du das nicht getan hast, bist du es nicht. Und wir haben jetzt den ersten großen Fall in Österreich, wo es erstmals eine 1 Milliarden Klageandrohung für den Aufsichtsrat gibt, wegen Verletzungen bezüglich der Business Judgment Rule. Und wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht.
Also das ist welchem Unternehmen ist das?
Ich würde es gern ungern ausführen, aber es ist ein großer Immobilienfall der letzten Zeit, ist nachzulesen, wo der Aufsichtsrat erstmals bedroht ist mit einer riesigen Schadenersatzforderung.
Ja. Ich meine, Sie unterstreichen sehr, sehr recht, dass Unabhängigkeit nicht dieses Thema ist, eine legale Definition, wie sie im Corporate Governance Codex steht oder wie wir jetzt gerade in Deutschland wurde analysiert aus den Top 20 Proxy-Advisern oder Top-Investoren, wie die denn Unabhängigkeit definieren und welche Forderungen die haben. Unabhängigkeit ist eine persönliche Haltung, ist eine persönliche Einstellung. Und wer die hat, der wird das so machen, wie Sie es formulieren. Und wer das nicht hinkriegt, weil er finanziell, emotional etc. abhängig ist, dann ist er fehl am Platze in einem solchen Gremium. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Und der Eigentümer muss erkennen, dass er auch in diesem Punkt Führung genießen darf. Denn oft kommt er mit Entscheidungen oder mit Forderungen, wo, und jetzt formuliere ich ganz salopp, wo er gar nicht weiß, was er da in Auftrag gibt, weil er einfach zu wenig Informationen hat. Und da gilt es nicht nur abzufrühstücken und zu sagen, klar, mache ich, sondern da gilt es mit Leadership auch dem Eigentümer zu sagen, du, ich glaube, aus den und den Gründen überdenkt man doch das noch einmal. Ist das eine gute Idee? Und das muss man sich einfach trauen. Und das ist die Unabhängigkeit.
Ja. Und das Ganze ist ja eingebettet in die sogenannte Unternehmenskultur. Wenn die richtig ist, ist es leichter. Wenn die falsch ist, ist es schwerer. Stimmt. Stellt sich mir immer die Frage, wer ist eigentlich für die Unternehmenskultur verantwortlich? Man sagt immer, ja, das ist die Aufgabe des Vorstands, der macht den Code of Conduct, der schreibt die schönen Bilder und Berichte. Aber das ist ja nicht die Frage, wer die Verantwortung für die Unternehmenskultur hat. Mhm. Wer hat es? Der Eigentümer, der Aufsichtsrat? Wie würden Sie das sehen?
Also, da muss man ein bisschen differenzieren. Das ist ganz unterschiedlich. In Familienunternehmen, da gibt es auch sehr große davon, da ist der Wille des Eigentümers oder der Eigentümerfamilie über Generationen meist ganz präsent im Unternehmen. Oft sind ja auch Familiengehörige im Management vertreten und da wird der Geist der ursprünglichen Unternehmerfamilie und der Weiterentwickelte oft sehr, sehr hochgehalten. Das hat im Übrigen auch sehr, sehr große Vorteile, wenn man den Langfrist-Aspekt einer Unternehmensstrategie sieht. Denn da ist meistens der Atem besonders groß, aber auch der Einfluss auf die Kultur.
Ja.
Bei kapitalmarktorientierten Unternehmen liegt es fast zu 100% am Management. Und das muss nicht nur das Management des Unternehmens sein, das kann dann auch das Konzernmanagement sein, das wieder eine Eigentümerfunktion ausführt. Aber in jedem Fall ist es das Management. Das heißt, wir unterscheiden da ganz stark, in welchem Unternehmen wir sind. Und das muss ich auch wissen, wenn ich in einen Aufsichtsrat gehe. Bin ich in einem eigengeführten Unternehmen oder bin ich in einem kapitalmarktorientierten, wo ich Aktionäre hinter mir habe oder Konzerneigentümer hinter mir habe? eine ganz andere Musik und auch eine ganz andere Form von Leadership mit dem umzugehen. Denn einmal spreche ich mit den Eigentümern selbst und einmal spreche ich möglicherweise mit den Analysten, die über dieses Unternehmen schreiben, großen Aktionärsvertretern oder dem Konzernchef.
Aber zurückzukommen auf die Frage, wer für die Kultur zuständig ist, sagen Sie jetzt entweder der Eigentümer in Familienunternehmen oder eher bei kapitalmarktorientierten Publikumsgesellschaften der Vorstand. Das heißt, der Aufsichtsrat nimmt die Kultur hin, so wie sie ist. Oder kann der Aufsichtsrat die Kultur beeinflussen oder hat er vielleicht sogar eine Verantwortung für die Unternehmenskultur?
Also ich glaube, da würde man uns jetzt ein bisschen zu viel umhängen. Das würde nicht einmal der Wunderwurzel, glaube ich, schaffen. Ich denke, die Kultur ist etwas, das wir beobachten. Würden wir feststellen, dass ein bestimmter Teil der Kultur schädlich fürs Unternehmen ist, würden wir das wohl in unserem Austausch mit dem Vorstand besprechen und in Frage stellen. Aber meiner Meinung nach ist das eine ganz klare rote Linie. Die Kultur, wie sie im Unternehmen gelebt ist, ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, bloß die Beobachtung.
Die Zeit rast dahin, Frau Dr. Höllinger. Wir sind schon fast am Ende und trotzdem würde ich gern mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie ein professioneller Aufsichtsrat agieren muss. Er muss sich auch ständig weiterentwickeln, das ist alles logisch. Und wir sind sicher noch nicht in dem Best-Practice-Zustand überall. Also die Frage ist, haben Sie uns ein paar Punkte, wie wir die Effizienz und Führungsqualität in einem Aufsichtsgremium noch steigern können?
Ja, fangen wir bei den Formalkriterien an. Die Tendenz geht ja in allen Jobs, nicht nur bei uns, nach nachweisbaren, definierten Qualifikationen. Wir in Österreich haben hier eine Aufsichtsratszertifizierung. Sie haben gerade meinen Titel vorgelassen, CSE, Certified Supervisory Expert. Das ist eine Ausbildung mit einer Prüfung, mit einer Rezertifizierung alle 3 Jahre, wo ich nachweisen muss, dass ich mich weitergebildet habe, nicht nur in Corporate Governance-Themen, sondern auch in anderen. Aus meiner Sicht ein ganz klares Muss. Ich sitze in vielen Hearings für große Unternehmen über die Staatsholding und da ist es klar, wenn jemand diese CSE-Zertifizierung hat, dann hat er schon einmal sowas wie den ersten Abschluss für dieses Thema. Na, da braucht man nicht mehr viel erklären, weil ich weiß, er versteht die Corporate Governance von einem Aufsichtsrat. Das ist mal ganz wichtig. Das zweite ist Weiterbildungen in den Aufsichtsräten. Dafür sind wir selber zuständig. Das ist etwas, was der Aufsichtsrat sich selbst verordnet. Deep Dives zu verschiedenen Themen, regelmäßige Bildungen durch die Compliance-Abteilung, regelmäßige Bildungen durch die Top-Themen strategisch. Das muss ich als Aufsichtsratsvorsitzender initiieren, beziehungsweise wenn er es nicht tut, muss ich das als normales Mitglied einfordern. 3 bis 4 Mal Ausbildungen, zweites Thema. Ich muss eine begründete Portfolio-Zusammensetzung des Aufsichtsrates haben. Das kann nicht passieren. Das kann nicht sein, die waren schon immer alle so da. Es gibt Perioden, wo Aufsichtsratsmitglieder auslaufen und dann muss ich auch den Mut haben, zu sagen, tut mir leid, wir brauchen, weil sich die Strategie geändert hat, eine andere Expertise. Und diesen Mut und diesen Leadership muss ich auch haben. Derzeit definieren wir nur den Finanzexperten per Gesetz für große Unternehmen. In Österreich ist es einer, bei Ihnen sind es 2, aber das ist die einzige definierte Qualifikation. Das ist zu wenig. Meiner Meinung nach braucht es Personen mit nachweislicher Führungskompetenz. Wenn ein ganzer Aufsichtsrat aus keinem einzigen Mitglied besteht, der schon mal ein Unternehmen geführt hat oder wesentliche Teile, dann fehlt ihm ein bisschen die Augenhöhe mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung. Wir brauchen Leute, die nachweislich strategisch schon gearbeitet haben. Und wir brauchen meiner Meinung nach weniger Detailexperten, denn diese kann ich durch externe Berater punktuell einsetzen und ersetzen.
Also eine Menge, wo wir noch dran arbeiten können und müssen in den ein oder anderen Gremien. Diese Punkte haben wir sicher noch nicht überall erfüllt. Frau Dr. Höllinger, lassen Sie uns zum Schlussgedanken kommen, weil ich muss auf die Uhr schauen. Wir haben nur noch wenige Minuten. Ganz kurz bei Ihrer Schilderung der zukünftigen Verbesserungen. Wie sehen Sie ganz konkret das Thema Leadership im Aufsichtsrat? Müssen wir da noch besser werden? Aber möglichst kurz, bitte.
Die Zukunft des Leaderships im Aufsichtsrat ist unglaublich wichtig. Die Geschäftsführung braucht uns als Partner für die teilweise disruptiven Geschäftsmodelle der Zukunft. Sonst schaffen wir das nicht. Wir müssen da zusammenarbeiten. Und dafür ist der Aufsichtsrat da. Und das wird in Zukunft eine sehr schwierige und anspruchsvolle Arbeit. Es läuft nicht so weiter wie bisher. Wir werden viel gemeinsam entscheiden müssen.
Ja. Das heißt, wir werden die Haftung verschärfen müssen. Wir müssen die Vergütungen anpassen an diese neuen Herausforderungen und. Absolut. Wir sind am Ende, Frau Dr. Höllinger, aber trotzdem gibt es noch die zwei klassischen Schlussfragen, die jeder meiner Gäste beantworten muss. Das erste ist, gab es irgendwelche positiven oder negativen Aufreger in den letzten Wochen in der, natürlich jetzt in dem Fall, in der österreichischen Corporate Governance Landschaft? Gab es irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist, positiv oder negativ?
Also ganz klar unser letztes Beispiel, dass erstmals mit großen Summen Haftungsanfragen an den Aufsichtsrat gingen. Das gab es bis jetzt so noch nicht. Und die ganz konkreten Fragen, was ist die Verantwortung gewesen? Wie hat der Aufsichtsrat seine Verantwortung wahrgenommen? Es läuft nicht mehr mit nur Zurücktreten, sondern es werden auch ganz konkret im Sinne der Business Judgment Rule gefragt. Und das ist sicher ein neuer nächster Schritt.
Ja, wobei da natürlich die spannende Frage ist, kann das gerichtlich durchgesetzt werden? Weil wenn ich mir anschaue bei Wirecard, wir schaffen es noch nicht mal, den Vorstand in die Haftung zu nehmen, geschweige denn die da betroffenen Aufsichtsräte. Und das wird beim Herrn Benko vielleicht ähnlich sein. Da fällt mir noch der Treppenwitz dazu ein, das habe ich letzte Woche gelesen. Der Konkursverwalter hat ja alles Privatvermögen vom Herrn Benko bereits gepfändet. Also für 75.000 Euro angeblich Anzüge und für Hunderttausende Uhren etc. Und jetzt kommt der Treppenwitz. Er hat es verkauft an die Mutter vom Herrn Benko, damit sie es dem Sohn gleich weiterschenken kann, damit er nicht umräumen muss in seinem Kleiderschrank.
Das war mir so.
In Deutschland ist mir aufgefallen, um das zu ergänzen, einerseits der Bericht, dass mehr Frauen in den Vorständen der DAX-Konzerne sind. Wir sind auf dem richtigen Weg, hatten wir vorhin erwähnt. Aber was mir negativ aufgefallen ist, dass bei der Lufthansa öffentlich diskutiert wird, dass es keine Nachfolger für den Aufsichtsratsvorsitzenden gibt. Und das Handelsblatt hat tituliert, kein Nachfolger in Sicht. Da wundert mich, dass bei einem so großen DAX-Unternehmen so ein Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, selbst wenn es schwierig ist. Aber so ist es. Kommen wir zum letzten Punkt, Frau Dr. Höllinger. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Was können Sie uns mitgeben fürs Wochenende? Einen kurzen, knackigen Satz, wo wir uns an dieses tolle Gespräch von heute erinnern, wenn wir am Wochenende auf dem Sofa sitzen und nachdenken.
Ein guter Satz. Leadership lernt man definitiv nicht im Aufsichtsrat, sondern in allen anderen Teilen des Lebens.
Das ist ein guter Satz. Leadership kann man nicht lernen, egal ob man zertifiziert ist oder nicht zertifiziert. Das hat man oder man hat es nicht, weil man es woanders in seinem Leben gelernt hat. Finde ich einen sehr guten Satz. Frau Dr. Höllinger, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke für die Einladung und schönen Nachmittag.
Und danke natürlich auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer ergänzendes Lesefutter finden Sie auf den diversen Homepages, zum Beispiel auf der Homepage von der Frau Dr. Susanne Höllinger oder in den Kommentaren zu unserer Veranstaltung auf der Directors Academy Homepage oder auf meiner Homepage. Bleiben Sie uns gewogen, denken Sie daran. Am ersten Donnerstag im Februar geht es weiter, und zwar am 6. Februar. zur gleichen Zeit um 17 Uhr, dann mit Herrn Ludwig Zitzmann zum Thema gestern Banker, heute Beirat im Familienunternehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich wieder einschalten. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Danke, schönen guten Abend.
Wiederhören und Wiedersehen.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.